Willkommen bei Free Talk, dem Podcast der Reise- und Freizeitmesse Free. Entdecke mit uns die neuesten Trends, tauche ein in inspirierende Geschichten und erhalte exklusive Einblicke in die Welt der Reise- und Freizeitbranche. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zum Free Talk, dem Podcast zur Reise- und Freizeitmesse Free. Mein Name ist Felix Kirschenbauer, ich bin euer Gastgeber und begleite euch durch die Folgen. Die heutige Episode steht unter dem Motto Abenteuerreisen und Fotografie und hierfür habe ich mir einen absoluten Experten eingeladen, Marcel Lesch oder auch bekannt als Evolumina. Hallo Marcel.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du dabei bist. Vielleicht möchtest du dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Wer bist du und was machst du genau?
Gerne. Also, du hast mich ja quasi namentlich schon vorgestellt. Marcel, 28 Jahre. Ich wohne aktuell in Bochum, komme aber eigentlich so aus der Ecke um Bonn und ja, fotografiere hauptberuflich schon seit bald 10 Jahren. Die erste Kamera, glaube ich, so vor 15 Jahren in die Hand genommen. Und bei mir hat sich so ein bisschen, wie du schon erwähnt hast, in diese Reiserichtung Wildlife so ein ganz kleines bisschen auch inzwischen, aber ja, hauptsächlich einfach Reisefotografie hat sich hinbewegt.
Kurze Frage, was hat es mit dem Namen Evolumina auf sich? Woher kommt der? Einfach spontan ausgedacht?
Nee, spontan tatsächlich nicht, mühevolle Kleinarbeit. Also da muss ich leider ein bisschen für ausholen, aber ich bin nach dem Abitur damals nach Amerika als Au-pair gegangen für 2 Jahre, habe da in Boston gewohnt und da fing das auch eigentlich erst an, dass ich so richtig in die Fotografie reingesprungen bin. Ich habe mir vorher extra noch eine Vollformatkamera gekauft, weil ich dachte, gut, jetzt bist du mal drüben über dem großen Teich und da hat man irgendwie in New York, also durch Boston, die Nähe zu New York, hatte ich dann ganz viel mit Architekturfotografie zu tun. Ich wollte aber, als ich dann zurückgekommen bin, eigentlich noch Lehramt studieren. Und ich habe das so von früher immer noch in Erinnerung, wenn man so seine Referendare oder Lehrer da mal gegoogelt hat, was man da so alles Mögliche gefunden hat. Und deswegen habe ich mir eingebildet, wenn ich mir jetzt irgendeinen, in Anführungsstrichen, Künstlername suche, dann würden die Schüler später auch weniger über mich finden. Und das war 2016, aber da war Instagram natürlich schon relativ groß und da war da so das Problem, findet man überhaupt einen Namen, der noch verfügbar ist auf dieser Plattform. Ja, Licht spielt in meiner Fotografie eine relativ große Rolle, deswegen habe ich alles Mögliche mit Licht und Light auf Englisch und verschiedenen Sprachen probiert und dann habe ich das Lateinische genommen, aber mit Lumina war auch schon irgendwie alles vergeben und dann habe ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, irgendwo so einen Markennamen aufgeschnappt, der aus 2 Wörtern zusammengesetzt wurde und dann habe ich geguckt, okay, was ist so eine sinnvolle Silbe, die ich irgendwie davor packen kann, dass es auch noch irgendwie gut klingt und dann bin ich irgendwo bei Evolution gelandet und daraus ist dann Evolumina entstanden und ja, die URL für meine Website war auch noch frei und der Name ist geblieben, das Lehramtsstudium hat sich, ich würde mal sagen, zum Glück erledigt, aber genau, der Name ist halt geblieben und das ist eigentlich so die Hintergrundgeschichte.
Wunderbar, also richtig schon langfristig und auch sich auch groß Gedanken gemacht, nicht einfach sich Marcel 99 genannt, sondern einfach auch hier wirklich einen gehaltsvollen Nickname ausgesucht. Das hast du schon angesprochen, du warst in den USA, hast da eben nach dem Abitur Au-pair gemacht. Ist das dann auch sozusagen der Grund, sag ich mal, ja, so ja die Basis oder auch so die ja der Auslöser gewesen, warum du gesagt hast, hey, Reisen und Fotografie, das ist dann auch das Ding, was ich in Zukunft gerne machen möchte?
Also es war auf jeden Fall doch schon ein großer Startschuss. Also davor bin ich eigentlich nie groß, vor allem nicht mit dem Flugzeug irgendwie im Urlaub gewesen, wenn dann irgendwie mit dem Auto in der ja doch näheren Umgebung in Deutschland oder Nachbarländern. Und ich hatte relativ viel Glück mit meiner Gastfamilie. Also ich konnte mir meine Zeit relativ gut einteilen. Ich habe auch in den 2 Jahren, ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, ich glaube 33 oder 34 States besucht von den 50, also mehr als wahrscheinlich die meisten Amerikaner in ihrer ganzen Lebenszeit. Und da ist auf jeden Fall die Reiselust entstanden, aber auch gerade, weil ich in der Zeit halt doch viel Zeit auf Instagram verbracht habe, auch da so die ersten Followerzahlen generiert habe und hat man natürlich gesehen, was machen andere so. Und das war halt so gerade die Zeit, die ersten fliegen nach Island oder auf die Färöerinseln oder nach Schottland. Und da wollte man dann natürlich auch irgendwie hin und deswegen hat das alles so reingespielt, warum ich jetzt ja Reisefotograf geworden bin.
Nicht schlecht, also hast du einen guten Start hingelegt, auch gerade mit den vielen Staaten in den USA, die zu besuchen. Was war denn da auch so der Auslöser, oder wann kam es dazu, wo du gesagt hast, okay, Reisen, das ist kein Hobby mehr alleine, sondern ich starte es jetzt auch professioneller und verbinde eben Reisen auch mit Fotografie, Influencing?
Mhm. Also lustigerweise, das Influencing oder meine Instagram-Karriere hat gar nicht so, also gut, Reise an sich natürlich schon, aber ich habe eigentlich nur Stadt gemacht. Also so, um vielleicht noch die Instagram-Vorgeschichte abzuhaken, das war eigentlich so, dass ich meistens einmal im Monat nach New York gefahren bin mit dem Bus, samstags morgens, wenn ich dann von montags bis freitags quasi auf die Kinder aufgepasst habe und dann frei hatte. Und dann wusste ich, okay, ich brauche jetzt ungefähr 30 gute Fotos, um meinen nächsten Monat zu füllen, so für den täglichen Post. Das ist ja meistens so dieser Standardtipp, den man Leuten gibt auf Instagram, dass man halt oft posten soll. Und dann, in der Stadt, die niemals schläft, braucht man natürlich auch kein Hotel, wenn man nur eine Nacht bleibt. Also habe ich die Nächte durchgemacht, habe den Times Square fotografiert, bin zu irgendwelchen Skyline-Punkten gefahren und dann bin ich am nächsten Tag quasi nach dem Sonnenaufgang wieder in den Bus eingestiegen und bin wieder nach Boston zurückgefahren. Und dieses Landschaftliche kam dann eigentlich erst nach dieser Au-pair-Zeit oder in den letzten 6 Wochen meiner Au-pair-Zeit, wo ich dann die Nationalparks besucht habe. Aber tatsächlich waren meine Anfänge eigentlich in der Architekturfotografie, was ich jetzt so an sich eigentlich fast gar nicht mehr mache.
Natürlich, also wenn du in New York City natürlich da angefangen hast zu fotografieren, ist dann, sag ich mal, New York oder auch sind die USA bisher auch so dein Favorit, was Fotos angeht? Du sagst, das ist mein Lieblingsspot, wo ich gerne hinfahre, oder hast du eher andere Länder, wo du sagst, da ist einfach, sag ich mal, die Abwechslung mit Bergen und Meer irgendwie noch besser?
Ja, lustig, dass du genau das Wort Abwechslung in den Mund nimmst, weil das ist natürlich schon das der Riesenvorteil an den USA. Also gerade zu Zeiten der Corona-Pandemie war ich schon ein bisschen neidisch, zumindest auf die amerikanischen Fotografiekollegen, die einfach in ihrem eigenen Land geblieben sind, was aber doch so groß ist, dass man eigentlich mehr oder weniger alles machen kann. Wobei ich auch in der Zeit Deutschland auf jeden Fall zu schätzen gelernt habe, weil bei uns ist halt doch auch ganz schön. Aber so als Lieblingsdestination ist wahrscheinlich doch eher die skandinavische Ecke zu erwähnen. Also Island ist jetzt nicht so ganz skandinavisch, aber auf jeden Fall Island, Norwegen, Nordfinnland, so, das ist schon so die Ecke, wo ich eigentlich super gerne unterwegs bin. Aber die USA als Roadtrip-Destination, was ja super dafür ausgelegt ist, ist eigentlich auch immer relativ hoch im Kurs tatsächlich.
Ja, auf jeden Fall spannende Landschaften und Regionen, Skandinavien und auch USA. Gibt es denn auch einen Kontinent, ich denke, du hast viele Länder schon gesehen und bereist, aber gibt es einen Kontinent, wo du sagst, der fehlt mir noch, da müsste ich noch hin oder auch zwei oder hast du schon alle Kontinente erledigt?
Ja, tatsächlich habe ich dieses Jahr den Haken dran gemacht, wobei, da könnte ich dich ja vielleicht auch mal nach deiner Meinung noch fragen, ich war noch nicht in Australien, aber ich war schon mehrfach in Neuseeland und das ist ja so ein bisschen die Krux, wo man sagt, australischer Kontinent hat man prinzipiell nicht, wenn man nicht in Australien war, aber eigentlich zählt man Ozeanien ja schon so ein bisschen dazu. Also in meiner App, wo ich das immer alles schön tracke, ist quasi der 7. Kontinent abgehakt worden, als ich Neuseeland eingetragen habe. Deswegen würde ich es für mich jetzt sagen, ich war auf allen 7. Aber wenn man da ganz genau ist und sagt, nee, australischer Kontinent muss sein, dann muss ich leider irgendwann doch nochmal nach Australien fliegen.
Ja, ich meine, so streng wäre ich da jetzt nicht. Ich würde auch Neuseeland dazu rechnen, aber ich meine, dann hast du immer ein Argument, dass du nochmal nach Australien musst, ja? Wenn jemand sagt, ist nicht. Und es gibt ja, glaube ich, unangenehmere Ziele, als nach Australien fahren zu müssen.
Ja, das stimmt. Aber ich bin da, glaube ich, ein bisschen voreingenommen. Ich habe zu sehr Angst vor den ganzen Tieren, die mich da töten wollen. Deswegen fliege ich lieber nach Neuseeland, weil da weiß ich, da gibt es nur irgendwelche Vögel auf dem Boden, die nicht fliegen können und irgendwelche überpopulierten Hasen, die sie eingeschleppt haben, aber nichts irgendwie Großgiftiges.
Das stimmt, ja. Jetzt hast du ja schon gesagt, okay, du hast also dieses Fotografieren, weil du auch mit Städten angefangen hast, Architektur und natürlich auch in den USA, in New York City, das natürlich geliebt hast, so diese Stadt, die niemals schläft. Was macht es aber für dich so dieses Besondere, also dass man Reisen mit Fotografie verbindet? Das ist wahrscheinlich mehr als jetzt mal über das Technische und den Blick für die Fotografie hinweg.
Ja gut, im Endeffekt ist natürlich bei mir inzwischen so, dass wenn ich reise, dass das halt auch einfach, also ich verdiene damit halt mein Brot, dadurch ist es natürlich eh nochmal ein ganz anderes Thema inzwischen für mich. Früher war das zum Beispiel schon auch oft so, ich weiß noch, da bin ich zum Beispiel das erste oder zweite Mal nach Island geflogen, da habe ich eigentlich nur 3-4 Tage vielleicht für ein Projekt gebraucht, bin aber irgendwie 3 Wochen insgesamt da geblieben, habe mehr oder weniger das Geld, was ich verdient habe, direkt wieder auf den Kopf gehauen, nur weil ich halt länger dort geblieben bin, weil das natürlich das erste Mal war, dass ich da war und dann will man das auch alles irgendwie erkunden. Inzwischen ist das Ganze natürlich irgendwie auch professioneller geworden und man war vielleicht schon das 8. Mal in Island oder das 7. Mal in Norwegen. Und deswegen ist es jetzt natürlich schon so ein bisschen so, dass man guckt, okay, wenn ich jetzt beruflich irgendwo hinfliege, dann fliege ich halt für die Zeit, die ich dafür auch bezahlt bekomme, dahin und suche mir dann aber vielleicht einfach auch privat dann andere Ziele, die ich dann gar nicht unbedingt mit der Arbeit verbinde, die ich dann einfach auch für mich mal sehen möchte. Also deswegen hat sich das so ein bisschen verschoben.
Ist natürlich ein Traumjob, wenn man sagt, ich werde auch dafür bezahlt, dass ich in schöne Länder fahre, dann spannende Länder fahre, dort Fotos mache. Wer sind denn deine Auftraggeber?
Hauptsächlich eigentlich Tourismusverbände, wobei ich da auch schon teilweise die wildesten Kombinationen hatte. Also ich mache auch relativ viel mit Automobilmarken. Ich bin dann zum Beispiel schon mal in Italien gewesen, das fand dann die Automarke so ganz cool als Ziel. Also bin ich mit dem Auto von der Automarke da runtergefahren, habe dann das Auto dort unten fotografiert, war aber auch zeitgleich für die Tourismusmarke unterwegs. Und die findet das natürlich dann auch cool, wenn man sagt so, hey, ich komme jetzt eh in eure Region, aber Marke XY wird auch noch Bilder von eurer Region auf ihren Socials und Webseiten irgendwie verbreiten und die Automarke ist dann natürlich auch ganz happy, dass man sagt, ich bin jetzt eh 10 Tage in einer coolen Region unterwegs, brauche dann aber zum Beispiel gar nicht irgendwie noch ein Hotel, was bezahlt wird oder irgendwie Verpflegung, weil das habe ich dann quasi über den Tourismus abgedeckt und der Tourismus muss zum Beispiel nicht meine Anreise bezahlen. Also wirtschaftlich gesehen haben quasi beide Marken profitiert und ich natürlich am Ende am meisten, weil ich es einfach miteinander kombinieren kann. Aber ansonsten, ich mache relativ viel mit Smartphone-Firmen, wo ich einfach die Handys mitnehme, mit den Handys dann die Fotos mache, um dann den Leuten zu zeigen, was man aus so einem Handy heutzutage auch alles rausholen kann. Und da bin ich natürlich super flexibel. Also da kann ich einfach mal für eine Nacht irgendwie nach Amsterdam fahren, um mit dem Handy Fotos zu machen. Aber ich nehme das zum Beispiel auch mit, wenn ich jetzt auf eine größere Reise fahre, wenn ich jetzt nicht schon zu viele andere Projekte dabei habe. Also deswegen teilt sich das so ein bisschen auf zwischen Tourismus, Lifestyle-Produkte zum Beispiel teilweise auch. Also Outdoor-Bekleidung bietet sich natürlich auch irgendwo an, wenn man eh, sag ich mal, in Länder fährt, die beeindruckende Landschaften zu bieten haben. Und ja, so packt man sich dann da irgendwie seine Kunden zusammen quasi.
Klingt nach dem Perfekten aus dem Hobby zum Beruf gemacht, aber ich denke mal, das war wahrscheinlich nicht so, dass es von heute auf morgen ging. Da wirst du wahrscheinlich auch natürlich viel dafür gearbeitet haben. Natürlich muss man viele Fotos machen, sich auch entsprechend gut positionieren. Wie lange hat das dann so gedauert von, sag ich mal, ich fange mal an aus Spaß zu fotografieren und habe dann meine ersten Aufträge? Es war ja wahrscheinlich auch 1, 2, 3 Jahre oder länger.
Ja gut, ist die Frage, was zählt man als Anfang, wenn ich jetzt sage, als ich meine erste Kamera in die Hand genommen habe, da war ich 15, da habe ich natürlich noch kein Geld damit verdient. Wobei ich tatsächlich damals schon im Kreis Bonn so einen Fotografiepreis mit meinen Fotos gewonnen habe. Das waren, glaube ich, sogar auch 200 Euro damals. Ich glaube, das war noch irgendein Gutschein von irgendeinem Baumarkt, den hat mir da mein Opa abgekauft, damit ich wenigstens ein bisschen Geld davon bekommen habe. Ja, dann, also wie eben schon erwähnt, in Amerika habe ich natürlich sehr viel Zeit investiert, um einfach meine Fotografie zu verbessern, Social Media zu lernen, was funktioniert auf Instagram, was funktioniert halt nicht. Da habe ich jetzt aber eigentlich auch kein Geld mit verdient. Und dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen und da habe ich dann in einem Restaurant wieder gearbeitet, in dem ich schon vor meiner amerikanischen Zeit gearbeitet habe. Aber mein Chef war zum Glück relativ entspannt. Also ich habe meistens 2 Wochen am Stück gearbeitet, dann habe ich 2 Wochen wieder frei gehabt. Und da ging das dann eigentlich los, dass ich dann irgendwie mit meinen Reisen unterwegs war. Und dann ging es eigentlich relativ schnell. Ich glaube, so nach 6, 7 Monaten war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt nicht 2 Wochen im Restaurant arbeite, sondern 2 Wochen mehr Zeit habe, um meine Projekte zu machen, habe ich am Ende des Monats mehr Geld. Und dann war der Schritt eigentlich relativ einfach zu sagen, versuch's jetzt einfach mal.
Ihr seid jetzt neugierig auf die Free geworden? Alle Infos zur Reise- und Freizeitmesse findet ihr in den Shownotes und auf free-münchen.de.
Man muss aber auch dazu sagen, dass ich da noch zu Hause gewohnt habe. Also gerade was so finanzielle Verpflichtungen angeht, wie Miete, Versicherung und sowas, hatte ich halt zu dem Zeitpunkt noch nicht mit meinen jungen 20, 21 Jahren. Und deswegen war dieser Schritt zu sagen, okay, ich versuche das jetzt einfach mal Vollzeit, war dann natürlich ein bisschen einfacher als bei jemandem, der vielleicht sogar schon Kinder hat oder generell einfach mehr Verpflichtungen. Das war auf jeden Fall mein großer Vorteil.
Klar, man fängt immer klein an und hat dann natürlich dann die Möglichkeiten, groß zu werden und sich entsprechend auch zu etablieren. Vielleicht jetzt für den einen Hörer oder die Zuhörerin klingt das erstmal so, ja, das ist ja einfach verdientes Geld, da fährt man irgendwo hin und macht ein bisschen Fotos. Ne? Das ist immer so ein bisschen diese pauschale Denkweise vielleicht, aber vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen so einen klassischen Reisetag, Reisealltag so ein bisschen beschreiben. Also wie läuft das ab mit der Vorbereitung? Was für eine Ausrüstung hast du dabei? Du hast gerade viel Smartphone, aber du hast wahrscheinlich auch andere Fotos. Hast du dann auch irgendwie bestimmte Routen, die du zusammenstellst, einfach mal so ein bisschen Einblick zu zeigen, wie sieht so dein Arbeitsalltag dann auf Reisen aus?
Also es gibt eigentlich so 2 Grundmodelle, die sich von vornherein dadurch unterscheiden, ob ich jetzt zum Beispiel für eine Region speziell unterwegs bin. Dann ist natürlich, dass mit der Region zusammen besprochen wird, okay, also ich habe zum Beispiel, muss ich vielleicht auch noch kurz erwähnen, ich habe im Fernstudium dann irgendwann auch Tourismusmanagement studiert in meinem Bachelor und gerade schreibe ich an meiner Masterarbeit. Und einfach auch so ein bisschen, um die Familie damals noch zu beruhigen, weil keine Berufsausbildung in Deutschland zu haben, ist natürlich auch immer so ein bisschen kritisch. Aber deswegen, bei einem Tourismusverband ist das natürlich dann auch ja schon eine große Vorbereitung. Da muss man vorher gucken, was ist so das, wo man jetzt am meisten den Fokus drauflegen will, zum Beispiel Landschaft oder wenn ich jetzt eine Stadt besuche, dann natürlich irgendwie urbane Umgebungen. Aber ich mache auch ganz viele Sachen irgendwie in dem Bereich Kulinarik oder irgendwelche Local lokalen Produkte oder Einheimische, die ich dann treffe, die zum Beispiel einen besonderen Beruf ausüben, dann ist man natürlich relativ fest in dem, was man dann macht, weil man sowieso meistens nur 3-4 Tage irgendwie Zeit hat, gerade jetzt in einer europäischen Region, wo auch die Anreise dann nicht so lang ist. Das ist dann natürlich relativ fest. Das andere Beispiel ist jetzt zum Beispiel, dass ich sage, hey, ich habe nochmal Bock nach Island zu fliegen, zum Beispiel jetzt eine Woche, und dann gucke ich halt aktiv ein paar Monate vorher, gibt es irgendwelche Firmen, die an dieser Destination Interesse haben, oder gibt es sowieso gerade eine Partnerschaft, die läuft und ich brauche noch irgendeine Reise, wie jetzt zum Beispiel für so ein Smartphone. Und dann bin ich natürlich schon relativ frei in dem, was ich machen kann. Also jetzt in Island zum Beispiel, da war ich letzten Sommer. Für die, die noch nie da waren, im Sommer wird es da halt nicht wirklich dunkel, weil es so weit im Norden ist. Und der Körper stellt sich da relativ gut um. Also man braucht dann auch tatsächlich gar nicht so viel Schlaf. Und das ist dann auch vielleicht nicht so gesund. Aber in dieser Woche wurde dann einfach auch gar nicht so viel geschlafen. Also ich war auch alleine unterwegs und in einem Mietauto. Da lag dann auch meine Isomatte im Kofferraum. Und wenn ich dann mal müde war, dann habe ich mich für ein paar Stunden hingelegt. Aber ich kann natürlich trotzdem einfach ganz frei entscheiden, okay, in der Ecke ist jetzt das Wetter gut, also fahre ich da hin. Und weil ich jetzt zum Beispiel noch ein paar Shots von dem Handy brauche, oder ich habe irgendeinen Outdoor-Schuh dabei, also muss ich gucken, dass ich noch irgendeine Wanderung in dieser Woche mache, damit ich diesen Schuh natürlich noch besser fotografieren kann. Also da ist dann immer so ein bisschen der Unterschied, bin ich jetzt auf einer Reise, die ich selber machen will und ich bringe Produkte mit, oder ich bin auf einer Reise, weil mich der Tourismusverband zum Beispiel dahin geschickt hat.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt hast du schon gesagt, du hast dann gewisse Motive, wo du sagst, okay, das muss ich dann noch einbauen, sei es ein Schuh sein oder auch ein Auto oder so. Wie lang benötigst du denn für so diesen perfekten Schuss, sage ich mal, also diesen Perfect Shot beim Fotografieren? Bist du da wirklich dann auch wirklich tagelang beschäftigt, jetzt unabhängig davon, ob du Wildlife-Fotografie machst oder Produkte? Aber ich denke mal, du hast wahrscheinlich auch so eine gewisse Perfektion, die du, oder Perfektionismus, den du da in dir drin hast, dass du dann wahrscheinlich auch wirklich haargenau sagst, okay, erst wenn ich den Schuss habe, bin ich auch zufrieden.
Also bei mir ist, glaube ich, noch so ein bisschen der Vorteil, dass meine Auftraggeber mir immer relativ großes Vertrauen schenken. Also bei mir ist es sowieso so, auch wenn man auf meine Website geht, meine Kundenliste oder auf meine Portfolioliste, die ist jetzt nicht 10 Seiten lang, weil bei mir ist es wirklich oft so, dass ich fast seit den Anfängen mit denselben Firmen zusammenarbeite. Das heißt, man kennt natürlich sich auch inzwischen sehr gut. Das Vertrauensverhältnis ist dadurch viel größer. Und dann heißt es zwar nicht so, hier ist Summe X, mach was du willst und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Man muss natürlich trotzdem irgendwie gucken, was ist so das Paket, was man irgendwie abliefern muss. Aber ich kann trotzdem in meinen Arbeiten relativ frei sein, einfach auch wenn ich mit Tourismusverbänden zum Beispiel arbeite. Die sagen dann zwar, wäre jetzt cool, wenn du den und den Ort besuchst, aber ich kann dann selber vorher gucken, okay, passt der Ort jetzt für mich besser zum Sonnenaufgang oder zum Sonnenuntergang, oder ich fahre tagsüber mal hin, gucke ihn mir an und kann dann mit so verschiedenen Apps gucken, wie die Sonne verlaufen wird, kann dann den Shot, den ich so ein bisschen mir im Kopf kreiere, auch planen. Aber es ist jetzt zum Glück nicht so, dass ich jetzt nach Island fliege und genau diesen einen Shot halt irgendwie suche. Man lernt auch mit der Zeit, dass man auch im Endeffekt nie diese 100% bekommen kann, weil gerade wenn man in der Outdoor-Fotografie unterwegs ist, ist das Wetter einfach immer der Faktor, der an einem Tag der perfekte Support ist und man kriegt genau das Foto, wie man es haben möchte, aber das Wetter kann natürlich auch genauso einem eine Reise für eine ganze Woche kaputt machen. Also ich war zum Beispiel schon mal in Finnland im Winter und da war es leider so warm und windig die Woche vorher, bevor ich dahin gekommen bin, dass der ganze Schnee von den Bäumen gefallen ist. Und dann bin ich da gewesen, da war es dann super bewölkt und dann war natürlich irgendwie Schnee auf dem Boden, aber schwarze Tannen und grauer Himmel, das sah natürlich alles total kacke aus, wenn man mal so diese normalen finnischen Winterfotos kennt, diese ja doch wunderschön eingefrorenen Bäume mit ganz viel Schnee und Eis drauf und goldenes Licht und sowas. Wenn man natürlich dann solche Bilder im Kopf hat, aber dann halt so eine Realität vorfindet, da muss man manchmal auch ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht zu sehr den Kopf in den Sand steckt und vielleicht dann trotzdem versucht, irgendwie so Motive zu finden. Aber genau, also da weiß ich mich auf jeden Fall glücklich zu schätzen, dass ich einfach doch relativ viele Freiheiten habe, dass ich meistens auch so erst während der Arbeit dann diese Motive erst in meinem Kopf so für mich entwickle, nach denen ich suche.
Also klingt auf jeden Fall sehr abwechslungsreich und man hat eben nicht immer die perfekten Rahmenbedingungen, wenn man sich eben nach draußen begibt, ne? Die Natur und die Welt da draußen ist nicht immer alles nach Plan, auch gerade nicht beim Fotografieren. In den Ländern, die du besucht hast, gibt es da irgendwelche, du sagst, die haben mich am meisten überrascht? Also klar, du hast gesagt, du hast jetzt gerne in Finnland, ist leider der Schnee nicht auf den Bäumen gewesen, sondern auf dem Boden, aber unabhängig davon, gibt es Länder, die dich wahnsinnig positiv überrascht haben oder auch, wo du sagst, na, da denke ich jetzt nicht so gern zurück?
Also überrascht hat mich auf jeden Fall Namibia dieses Jahr. Da war ich für einen Reiseveranstalter unterwegs, die so ja, Self-Driving-Touren anbieten, aber in einer Gruppe. Also man startet quasi mit Fremden mehr oder weniger, aber man fügt sich relativ schnell als Gruppe zusammen, weil man ja immer dieselben Campingplätze abends anfährt. Tagsüber kann man zwar mit seinem Auto machen, was man möchte, aber die Route, die man abfährt, ist quasi immer dieselbe als Gruppe. Und da muss ich sagen, also ich war vorher auch noch nie so groß in Afrika unterwegs und da hat mich einfach die Abwechslung von Namibia sehr, sehr überrascht. Also einerseits natürlich so das Wildlife, was man überall treffen kann, aber auch von der Landschaft her. Also ich gucke immer irgendwie, wenn ich irgendwo bin, in die Satellitenbilder und suche auch da irgendwelche Spots, die mir da dann vielleicht schon auffallen. Aber von oben sieht es eigentlich ja relativ trocken aus, aber wenn man dann einmal da ist oder gleich von oben zumindest, aber wenn man dann da durchfährt, dann verändert sich dieses Land einfach jeden Tag und es sieht total anders aus, egal in welcher Ecke man ist. Und das hat mich auf jeden Fall extrem fasziniert.
Jetzt hast du ja schon angesprochen, dass du mit Wildlife-Fotografie auch angefangen hast. Klar, Namibia, wenn man unterwegs ist, wahrscheinlich ist ja auch, sag ich mal, man ist jetzt nicht alleine irgendwo in der Savanne und steht dann alleine gegenüber einem Löwen oder einem anderen Raubtier. Aber gab es schon bei deiner Wildlife-Fotografie eine Situation, wo du kurz überlegt hast, oh, das könnte jetzt eventuell mit dem Tier oder auch wo immer an der Klippe, wo ich gerade stehe, ein wenig riskant sein für mich?
Also dadurch, dass ich Wildlife noch nicht so lange mache und mich jetzt auch nicht als der Wildlife-Fotograf sehe, also ich habe jetzt zum Beispiel keinen Tarnanzug und gehe mit dem in den Wald und habe dann vielleicht diese Begegnungen mit einem Wildschwein, die man dann nicht unbedingt irgendwie haben will. Also ich hatte bei meinen Reisen bisher Glück, dass ich auf Touren dabei war, wo man relativ einfach, also es waren dann meistens geführte Touren oder auch jetzt in Namibia einfach aus dem Auto heraus, wo man natürlich eh nochmal geschützt ist. Aber damals zum Beispiel in Kanada war es so, da haben wir ein bisschen Pech mit unseren Genehmigungen gehabt, um quasi im Backcountry übernachten zu dürfen, weil das sehr, sehr limitiert ist, damit dieser Park halt nicht so voll wird. Wir wollten aber trotzdem zu ein, zwei Orten. Und da war dann das Problem, dass wir quasi durch die Nacht wandern mussten, um quasi erstmal zu diesem Campingplatz zu kommen, wo man eigentlich schläft und dann noch diese Wanderung zu machen zu dem Sonnenaufgangsort, wo man eigentlich hin will. Und gerade in einem Land, wo man weiß, okay, da gibt's irgendwelche Bären oder auch andere Raubkatzen und man läuft dann da nachts im Dunkeln mit einer kleinen Gruppe und nur einer Kopflampe ausgestattet rum, das ist dann natürlich schon irgendwie so ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Aber ansonsten habe ich zum Glück eigentlich noch nie irgendwelche groß gefährlichen Situationen gehabt. Klar, ich habe schon an irgendwelchen Klippen gestanden, aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt eine Person, die keine Höhenangst hat und auch trittsicher ist. Also wenn ich jetzt nervös werden würde und meine Beine würden anfangen zu zittern, natürlich stelle ich mich dann nicht in Norwegen an den Preikestolen an die Kante, der 600 Meter in den Fjord runter kracht, das ist natürlich klar. Aber im Endeffekt, ja, man muss einfach immer auf sich aufpassen, ins Wetter gucken, nicht auf irgendwelche Berge gehen, logischerweise, wenn das Gewitter einrollt. Aber ansonsten passe ich da eigentlich so ganz gut auf mich auf.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Du hast schon Namibia erwähnt, du hast Kanada erwähnt, Island, Finnland. Da wird man sehr neidisch beim Zuhören. Wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer da noch nicht überall gewesen sind oder auch vielleicht auch nur erst ein Land von denen besucht haben. Deswegen macht es immer Spaß, hier zuzuhören. Gibt es denn jetzt von den Sachen, die du erzählt hast oder auch von den Ländern irgendwie auch so einen emotionalen Moment, den du, sag ich mal, auch wenn du Opa bist, dann deinen Enkeln immer noch erzählen kannst, wo du jetzt schon sagst, das hat mich einfach so gepackt und lässt mich ja die nächsten Jahrzehnte auch nicht mehr los?
Ich kann das tatsächlich sogar umdrehen. Ich habe es nämlich 2019 zum Glück noch machen können, meine Großeltern nach Island mitzunehmen. Denen hatte ich das geschenkt. Also ich habe eine ganz besondere Beziehung zu meinen Großeltern und für mich war das natürlich total besonders. Ich war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon 4-5 Mal dort und dann aber nochmal so die großen Augen von denen zu sehen, wenn die dann das erste Mal vor dem berühmten Skogafoss im Süden von Island stehen, der halt irgendwie, ich weiß nicht genau wie hoch er ist, aber wahrscheinlich 50, 60 Meter und 30, 40 Meter breit dann genau vor einem eine Klippe runterstürzt, diese Wassermassen zu sehen. Das war auf jeden Fall ein besonderer Moment für mich, meinen Großeltern Island zu zeigen. Aber jetzt vielleicht auf meine Enkelkinder später bezogen. Ja, wahrscheinlich, also Boston wird natürlich immer ein besonderer Ort in meinem Herzen sein, weil ich da 2 Jahre meines Lebens verbracht habe und ich auch der Meinung bin, dass wenn ich dort nicht gewesen wäre, ich wahrscheinlich heute Lehrer wäre, was mir auch, glaube ich, Spaß machen würde. Aber mein Leben wäre natürlich trotzdem total anders. Deswegen wird jetzt die USA an sich vielleicht nicht im Allgemeinen, aber Boston zumindest immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Und ja, Skandinavien auf jeden Fall auch. Also da, es gibt einfach nichts Schöneres, als im Sommer die Midsommernächte da zu erleben oder im Winter, wenn man Glück hat, die Polarlichter zu sehen. Das ist einfach ein so magischer Moment, den muss man einfach selber erlebt haben.
Wunderbar, also wenn man da zuhört, da kommt man schon ins Träumen. Wir begeben uns langsam schon Richtung Ende dieser Folge. Man könnte dir wahrscheinlich stundenlang zuhören und könnte sehr, sehr viele Geschichten erzählen. Aber wenn ihr jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, hier beim Zuhören jetzt auch große Lust auf Fotografieren bekommen habt, kann ich euch auf jeden Fall die Reise- und Freizeitmesse Free bestens empfehlen. Hier bieten wir euch nämlich auch umfangreiche Informationen und auch Beratung zum Thema Fotografie und vor allem auch Fotografieren im Urlaub an. Und vielleicht hast du ja, Marcel, auch mal Lust und Zeit, als Experte zu Free zu kommen und dann unsere Besucherinnen und Besucher zu beraten. Falls es mal mit Free in München nicht klappen sollte, wo finden wir dich denn auch in der großen, weiten Welt des Internets?
Also ich komme natürlich gerne nach München, aber ansonsten, ich heiße eigentlich auf allen Plattformen Evolumina, weil das ist das große Glück, wenn man einen Namen wählt, der kein echtes Wort ist. Da sind meistens die ganzen Benutzernamen noch verfügbar gewesen, wobei ich tatsächlich eigentlich nur selber Instagram aktiv verfolge. Also ich habe zwar auch einen TikTok-Account, aber das ist relativ schnell wieder eingeschlafen, weil das einfach nicht die Plattform ist, die mein Interesse so mit sich zieht. Und genau, meine Website heißt auch Evolumina. Ja, das sind so die Orte, wo man mich im Internet findet.
Alle Infos zu Marcel und seinem Instagram-Profil und auch der Webseite findet ihr natürlich in den Shownotes. Jetzt hast du ja am Anfang noch gesagt, dass Australien ja bei vielen vielleicht nicht zu genau nehmen nicht gilt, wenn du als Kontinent, wenn du in Anführungsstrichen in Neuseeland gewesen bist. Welches Projekt oder welche Reise steht denn bei dir als nächstes auf deiner Bucketlist?
Tatsächlich Neuseeland. Da war ich jetzt schon einige Jahre nicht mehr. Man muss vielleicht dazu noch kurz sagen, ich heirate in 3 Tagen und das ist dann quasi meine Hochzeitsreise, so mehr oder weniger mit meiner Verlobten oder dann Frau zusammen. Da muss ich mich auch noch dran gewöhnen, das zu sagen. Aber ja, die Neuseeländer hatten halt relativ lange zu durch die Corona-Pandemie. Ich glaube, die haben erst seit 1,5 Jahren oder so gefühlt wieder auf, dass man als Tourist da einreisen kann. Generell habe ich halt auch immer so das Ding, dass ich halt dadurch, dass sich meine Fotografie doch stark geändert hat, nochmal in den letzten Jahren halt einfach auch viele Orte nochmal besuchen möchte, um sie anders zu fotografieren. Und da zählt einfach Neuseeland auf jeden Fall dazu, wo ich mich jetzt sehr darauf freue, dieses Reiseziel 2,5 Wochen mit einem Camper zu erkunden. Aber ich hoffe zum Beispiel auch, dass ich nochmal nach Japan komme, wo ich auch vor ein paar Jahren schon mal war und was mich auch total fasziniert hat, einfach die Menschen vor Ort, die Natur, aber auch halt die Städte, dieses ganze Rumgewusel, aber doch irgendwie die Ordnung, die die Japaner da reinbekommen. Das sind auf jeden Fall so die Sachen, auf die ich mich noch freue.
Also 2 spannende Ziele, Neuseeland und Japan. Also Neuseeland, okay, da darfst du gerne dann natürlich mit deiner Frau dann hinfahren. Bei Japan kannst du mir dann gerne mal die Reisedaten schicken. Dann gucke ich mal, ob ich eine Arbeit mir freinehmen kann. Dann fahre ich da gerne mit. Aber Neuseeland überlasse ich euch hier Honeymoon und die Lovebirds zusammen. Vielen Dank, Marcel, für deine spannenden Geschichten, auch für deine Zeit, die du genommen hast für heute.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und ja, auch vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Und alle Infos zum Podcast Free Talk findet ihr natürlich in den Shownotes und auch auf der Webseite free-münchen.de. Ich sage Servus und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Das war's von Free Talk. Schön, dass ihr reingehört habt. Wir wünschen euch eine fantastische Messe und viel Inspiration für euer nächstes Reise- und Freizeitabenteuer. Abonniert unseren Podcast, folgt uns auf Social Media und holt euch alle weiteren Infos auf der Website der Messe Free.